Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Twinside Podcasts. Bei mir zu Gast ist heute wieder der Julian. Hallo Julian.
Hallo Ingo, ich grüße dich.
Wir haben uns vorgenommen, dass wir, nachdem wir die ersten Folgen jetzt gemeinsam mit unseren Gästen aufgenommen haben, ein kleines Wrap-up machen wollen und mal ein bisschen zurückblicken. Was haben wir mitgenommen? Was haben wir alles Spannendes gehört? Und inwieweit sind die Fragen, die wir vielleicht am Anfang in unserer ersten Folge gestellt haben, schon beantwortet? Und wohin geht der Weg weiter?
Ja, Ingo, wir haben viele Gespräche geführt. Wir waren fleißig, würde ich sagen, und hatten ganz tolle Gespräche, wirklich mit einem bunten Strauß an Referentinnen und Referenten aus der Wissenschaft, aus Unternehmen, Geschäftsführung, Mitglieder im Nachhaltigkeitsteam, sage ich mal, Nachhaltigkeitsverantwortliche, aus wirklich einer ganz bunten Mischung an Unternehmen. Und es hat auf jeden Fall tierischen Spaß bereitet, mit den Leuten zu sprechen. Und jetzt freuen wir uns einfach, die Zuhörerinnen und Zuhörer heute nochmal auf die Reise durch unsere Staffel 1 zu nehmen und vielleicht anzufangen mit unserem ersten Gespräch. Wir hatten damals überlegt, wie sind die Rahmenbedingungen draußen in der Wirtschaft, hatten erste Hypothesen aufgestellt. Jetzt mal ganz allgemein die Frage vorneweg. Siehst du uns nach diesen Gesprächen die Hypothese von uns bestätigt oder nicht? Hat es dich eher bestärkt?
Definitiv, ja. Also ich glaube, man hat schon in der ersten Folge mit der Birgit Wintermann relativ deutlich gesehen, da haben wir den Blick auf die Wissenschaft gelegt zunächst mal, dass da viel Bewegung drin ist und dass ganz viele Tendenzen eben in diese Richtung geht, auch insbesondere was das Thema angeht, die nachhaltige und die digitale Transformation auch gemeinsam zu denken. Wir haben es gehört, angefangen bei klar regulatorischen Prinzipien, die jetzt für viele greifen, aber auch wenn man weiter schaut in Richtung Finanzierung, also es wird einfach immer wichtiger, da dieses Thema Nachhaltigkeit mit in der Unternehmensentwicklung und Unternehmensstrategie mit zu berücksichtigen. Und ein in der Folge mit der Patricia Moog hat es eigentlich auch ganz schön gesagt, so Nachhaltigkeit ist nicht mehr nice to have, sondern license to operate. Und das ist für mich so ein Stück weit ja eigentlich ein ziemlich mächtiger Aufschlag gewesen und das dann auch nochmal von Seiten Birgit da beschädigt zu haben, fand ich persönlich extrem spannend zu hören.
Ja, vielen Dank. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr merkt sicherlich, wir nehmen euch heute nochmal mit in einen Überflug und wollen auch einfach unsere Highlights nochmal aus den jeweiligen Gesprächen mit den spannenden Menschen, die sich da Zeit genommen haben, uns mitzunehmen in ihren Alltag, heute nochmal zusammenfassen, mit euch teilen und das Ganze noch ein bisschen einordnen. Und du hast ja gerade schon angefangen, Ingo. Das Gespräch mit der Birgit Wintermann von der Bertelsmann Stiftung hat mir auch deswegen sehr gut gefallen, weil wir ja gegen Ende auch beleuchtet haben, was bedeutet eigentlich Nachhaltigkeit im eigenen Leben? Was können wir alles selber tun? Da geht's schon mit einfachen Entscheidungen los. Was kaufe ich? Der Kassenzettel bestimmt am Ende des Tages. Da können wir wichtige Anreize setzen und haben das dann auch später mit der Folge oder in der Folge mit Jan Blagge aufgenommen. Aber bevor wir jetzt gegen Ende der Staffel schauen, lass uns doch gerne mal weitermachen mit unserem zweiten Gast, Philipp Paschen. Da warst du ja sogar vor Ort.
Das war ein super spannender Termin. Ich durfte natürlich auch einen kleinen Einblick so in die ganze Organisation beziehungsweise auch in die Räumlichkeiten bekommen. Und was ich da gesehen habe, als erstes Mal hatte ich auch in der Folge gesagt, ne? Wir sprechen von einem Hardware-Hersteller, ein klassisches Industrieunternehmen.
Kannst du nochmal ganz kurz sagen, was die machen für die Personen, die die Folge vielleicht noch nicht gehört haben, aber gleich sicher ganz motiviert sein werden, diese Folge noch nachzuhören?
Ja, Witzenmann ist Experte für flexible metallische Leitungselemente, also angefangen beim Duschschlauch, wie ihn jeder zu Hause hat, bis hin zu verschiedenen Komponenten, wie sie beispielsweise in Motoren oder in Chemieindustrieanlagen verwendet werden. Also überall, wo heiße und dreckige Materialien, so hat das glaube ich gesagt, oder Stoffe durchgeführt werden müssen, die vibrationsresistent sein müssen zum Beispiel. Da sind sie Spezialisten drin. Also wirklich klassisches Industrieunternehmen. Und genau so sieht es auch dort aus. Aber zwischendrin haben sie ihr kleines Digital Lab aufgebaut, ein Podcast-Studio und haben also auch so einen Raum geschaffen, eine Begegnungsstätte, um Kontakt zu neuen Technologien zu haben, um ja wie so ein kleiner Inkubator auch Raum zu schaffen, dass sich eben die Organisation auch mit diesen Themen auseinandersetzen kann und gucken kann, wohin, was ist das, was sind das für neue Themen, wo können da Potenziale auch für uns, für unsere Produkte, für die Weiterentwicklung unserer Produkte entstehen. Und das fand ich extrem spannend zu sehen. Und insbesondere gut hat mir da auch gefallen, dass sie ja wirklich so extrem aus dem Raster sozusagen gefallen sind, durch das, dass sie ein eigenes Startup auch gegründet haben, den Peddler. Und das hat ja gar nichts irgendwie so im Kern mit ihrem Business zu tun, wie sie es haben. Und zeigt einfach, wie vielseitig so eine Transformation auch sein kann. Ja,
ja, mega cool. Also wäre ich gern dabei gewesen. Wenn wir schon bei Vorortbesuchen sind, möchte ich gleich auch mit Wilhelm Maus weitermachen. Da konnte ich nämlich vor Ort sein und mir auch hier die Produktionshallen anschauen. Was mich da besonders begeistert hat, ist eben, wie dieses Unternehmen vor knapp 15 Jahren jetzt, also die sind schon in einer langen Transformation, es sind mit einer niedrigen zweistelligen Zahl an Mitarbeitern gestartet und haben eben auf den Druck der Konkurrenz des Wettbewerbs verstanden, wir müssen umdenken, um den Standort in Deutschland halten zu können. Und ihre Antwort zum Thema noch mehr Wettbewerbsfähigkeit war ganz klar Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Und so haben die dann ihren Wasserzähler, also ein eigentlich sehr einfaches, analoges Produkt, möchte man meinen, umgedacht, digital gemacht, nachhaltig gemacht, führen teilweise Materialien jetzt schon im fünften Durchlauf, kaufen die wieder ein, bereiten die auf, bauen die wieder ein. Wie gesagt, bis zu 5-mal. Und können somit knappe Ressourcen sparen, aber auch wirtschaftlich sehr gut dastehen. Wenn man sich mal überlegt, die haben ihren Umsatz in dieser Zeit verneunfacht. Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Zeigt auch ganz schön, Nachhaltigkeit ist nicht nur Weltverbesserung, sondern Nachhaltigkeit trägt sehr schön zur wirtschaftlichen Entwicklung bei und ist dann für viele auch ein Entscheidungsmerkmal. Also es lohnt sich auf jeden Fall da, Gedanken sich in die Richtung zu machen.
Ja, mir hat da extrem gut gefallen, dass sie einfach diesen Zirkulargedanken so spannend entwickelt haben mit einem Produkt, wo man überhaupt gar nicht eigentlich als erstes dran denkt und da einfach mutig vorangegangen sind und gesagt haben, hey, wir probieren das, haben da gleichzeitig auch den Benefit einfach der Ressourceneinsparung damit. Und ja, ich glaube, er hat es so schön gesagt, ne, die Leute wollen keinen Wasserzähler, sondern will einfach wissen, wie viel Wasser verbraucht wurde. Und da dann hin zu diesem Service-Gedanken, Product as a Service, hat er, glaube ich, auch gesagt, ne, weg von diesem einfachen, okay, wir kaufen diesen linear, wir stellen einfach nur diese Dinger her, schicken die raus und dann nach uns die Sintflut hin zu, okay, wir nutzen das als Quelle, als für Rohstoffe und eben auch für neue Absatzmöglichkeiten.
Ja, was mir da auch noch sehr gut im Gedächtnis ist, ist seine Aussage, die Welt wird sich in Zukunft keine linearen Geschäftsmodelle mehr leisten können. Fand ich eine sehr starke Aussage. Und wie gesagt, ich kann allen nur empfehlen, da nochmal reinzuhören, gerade für diejenigen, die sich interessieren Richtung Kreislaufwirtschaft. Und ich möchte so viel schon mal vorwegnehmen, auch für die Staffel 2. Auch hier haben wir wieder spannende Referenten geplant zum Thema Digitalisierung, Nachhaltigkeit, aber auch Kreislaufwirtschaft.
Julian, du warst danach im Gespräch mit dem Herrn Sülzle, großer Stahlhändler, wenn ich jetzt richtig verstanden habe. Auch klassisches, traditionsreiches Familienunternehmen über mehrere Generationen auch aktiv. Was hast du da noch mitgenommen?
Ja, also der Tag war wahnsinnig beeindruckend. Wir waren es tatsächlich auch diese Woche wieder da. Und das Spannende bei diesem Unternehmen, das Heinrich Sülzle mit seinen Geschwistern weiter groß gemacht hat, wenn man sich überlegt, die sind gestartet mit 30 Mitarbeitenden und haben mittlerweile 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angestellt. Und das Tolle, was ich da wirklich, wirklich spüren konnte, als ich da war und was im Gespräch immer deutlich wird, ist das Thema auch der Werteorientierung im Familienunternehmen. Das spürt man an jeder Ecke. Die haben einen Werterat für sich definiert, das monatlich mit Führungskräften und Mitarbeitenden durchgesprochen wird. Und er hat eben auch ganz deutlich gesagt, was Nachhaltigkeit im Kontext von Stahl bedeuten kann. Die experimentieren selber viel mit innovativen Geschäftsmodellen. Zum Beispiel kannst du bei denen Stahl nicht nur kaufen, sondern du kannst auch sogar Stahl mieten. Und das ist natürlich wahnsinnig spannend bei so einem energieintensiven Produkt wie Stahl, wie man da eben Ressourcen sparen kann, indem man es einfach wieder zurückholt und weiterverwendet. Also auch hier ganz spannende Ansätze von einem Unternehmen. Wie gesagt, es gibt seit über 140 Jahren, die sich kontinuierlich weiterentwickeln. Und was ich da auch sehr spannend fand, wir sind da am Anfang der Folge drauf eingegangen. Sein Vater hat ja mal zu ihm gesagt oder über ihn gesagt, aus dem Heinrich machen wir einen Pfarrer. Und wenn ich da vor Ort bin und dieses Unternehmen sehen kann, kann ich wirklich nur sagen, bin ich froh, dass Heinrich kein Pfarrer geworden ist, sondern dass er ja geschäftsführender Gesellschafter wurde und da wirklich ein Vorzeigeunternehmen auf die Beine gestellt hat. Wirklich beeindruckend zu sehen.
Im Nachgang hast du mit Lutz Fricke gesprochen. Auch spannende Persönlichkeit, wie ich finde. So ein bisschen Berliner Schnauze.
Weiß Gott, ja. Grüße gehen hier raus an Lutz. War ein super Gespräch. Das Berliner war tatsächlich auch so ein bisschen der Aufhänger unseres Gesprächs. Er lässt immer wieder neben den tollen inhaltlichen Einblicken auch den Berliner Dialekt rausblitzen, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Wir sind eingestiegen durch seine verschiedenen Rollen, die er innehat im Unternehmen, aber auch privat. Und wir konnten lernen, wie diese verschiedenen Rollen ihn aus der Rolle des Digitalverantwortlichen weitergebracht haben in Richtung Nachhaltigkeitsverantwortlichen. Auch da eine ganz spannende Nähe zwischen digital und nachhaltig. Da geht's ja immer wieder drum bei uns im Podcast. Und er ist eben sehr schön gestartet in der Welt der Digitalisierung. Wollte dann noch was mit noch mehr Purpose, nachdem er festgestellt hat, okay, so Visionen, wie es so viele Unternehmen gerade haben von Next Unicorn und so, sind für sie vielleicht doch nicht so greifbar und hat es aus meiner Sicht ganz toll auf die Beine gestellt, dass Mosolf, die Spedition, die haben 1000 LKW, wo man sich erstmal überlegt, was ist daran nachhaltig, aber de facto brauchen wir es jeden Tag, diese Dienstleistung der Spedition, wie man das einfach neu denken kann und auch welche Rolle die Digitalisierung dabei spielt. Er hat zum Beispiel verraten, dass sie, nachdem sie viele Male in den Keller laufen mussten, um Daten wirklich nochmal Belege rauszusuchen, dass sie dann gesagt haben, Moment, das muss auch anders gehen und jetzt gerade eine zentrale Datenplattform aufbauen, wo sie dann einmal die Daten zwischenlagern, speichern und dann je nach Anlass, je nach Reporting-Standard rausziehen können. Da müssen dir ja eigentlich die Augen leuchten, oder? Als alten Digitalmann.
Ja, selbstverständlich, obwohl dem, wer diese Erkenntnis auch hat und wer auch einfach die Notwendigkeit sieht, da eben an der Datenbasis zu arbeiten und auch folglich zu investieren. Es freut mich immer wieder, wenn Unternehmen da ja fröhlich mit dabei sind, wenngleich es allen Beteiligten in der Regel sehr schnell klar wird, wenn es das nicht im Vorfeld schon ist, dass es halt unheimlich mühsame Arbeit ist und wo halt auch dieser positive Outcome ganz weit weg ist erstmal. Ja, es ist einfach wirklich Arbeit am Fundament und aber sie muss gemacht werden und es wird sich auszahlen, wenn sie gemacht wird. Und ich glaube, das sieht man da sehr schön.
Ja, du hast jetzt gerade schon gesagt, es ist schwierige Arbeit, da diese Grundlagen zu schaffen. Ich weiß von dir selber, du bist ja ganz viel auch in Projekten, wo man so digitale Grundlagen schaffen muss. Hast du da vielleicht nochmal Tipps für die Zuhörerinnen, die vielleicht schon fühlen, spätestens nachdem sie die Folge mit dem Lutz gehört haben, vielleicht müssen wir da auch was machen. Einfach was, worauf man achten kann oder wie man sich vielleicht selber und seinem Team einfacher machen kann?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, es kommt immer darauf an, wo man hinschaut. Ich glaube, gerade in puncto Daten zum Beispiel ist es natürlich unheimlich wichtig, dass man sich vorher mal ein Stück weit strategisch auch aufstellt. Also das Thema auch wirklich strategisch betrachtet und sich auch für die Bereitstellung, für die Verwaltung der Daten eine entsprechende Strategie ausdenkt. Und auch da gibt es auch Unterstützung, kann man sich auch holen. Wichtig ist, dass man da wirklich mit, ich sage jetzt mal salopp, Sinn und Verstand rangeht. Es bringt nichts, wenn man gleich irgendwie den Endcase denkt und sich dann freut und dann enttäuscht wird, weil es eben an diesem Fundament auch scheitert. Und man muss da ja auch nicht immer sofort den großen Wurf machen. Es lohnt wirklich eine umfassende Betrachtung, ja. Und dann an den Stellen arbeiten, wo halt einfach die ja sprichwörtlichen Low-Hanging Fruits sind. Auf der anderen Seite bietet auch oft so eine beispielsweise Modernisierung von einer Applikation, einer Kernapplikation eine großartige Chance. Da neigt man sehr schnell dazu zu sagen, naja, wir wollen diese Applikation jetzt halt neu machen, modern machen, besser wartbar machen und so weiter. Wunderbar, aber nur das ist letzten Endes auch eine vergebene Chance, denn in so einer Modernisierung, gerade von Kernsystemen, wenn man dran steckt so eine großartige Chance, auch einfach ja mal die alten Zöpfe abzuschneiden, wirklich auch Grundlagen zu schaffen, um ja dann perspektivisch neue Geschäftsmodelle vielleicht sogar aufzubauen, das Bestehende weiterzuentwickeln. Und all das ist Grundlagenarbeit und da steckt für mich ganz, ganz, ganz viel Potenzial drin, um überhaupt jetzt gar nicht unbedingt nur in puncto Daten, sondern auch grundlegend in der Unterstützung des Unternehmens durch IT-Systeme wirklich die Weichen komplett neu zu stellen.
Was mir gerade gut gefallen hat, ist, wie du auch nochmal die strategische Bedeutung rausgestellt hast. Vielleicht können wir da mal kurz in dein Gespräch mit der Patricia reinzoomen. Da ging es ja auch häufig um die Verbindung von strategischem und operativen. Was hast du da nochmal mitgenommen und gelernt in dem Gespräch mit Patricia?
Ja, die Quintessenz war für mich eigentlich, dass am Ende spielt es überhaupt gar keine Rolle, ob deine strategischen Fragestellungen jetzt zwangsläufig nachhaltige sind oder, ich sag mal in Anführungszeichen, ganz normale. Strategische Prozesse gehören zum guten unternehmerischen Duktus. Und die sauber aufzusetzen, ein sauberes Management zu haben, das ist ein Einmaleins, was jeder beherrschen sollte. Und dann spielt es am Ende des Tages gar keine Rolle mehr, ob ich da jetzt noch nachhaltige Fragestellungen mit reinnehme oder mich einfach nur so mit meiner strategischen Unternehmensausrichtung beschäftige. Unternehmen, die gut sind in Strategieprozessen, in der Durchführung, vor allen Dingen explizit Raum schaffen für strategische Arbeit, wirklich bewusst abseits des Tagesgeschäfts, die haben einen extremen Vorteil, wenn es jetzt um diese Dimension Nachhaltigkeit noch mit dazu geht.
Weil sie quasi die bestehenden Prozesse und Infrastrukturen gleich dafür nutzen können, nicht nur sich einfach wirtschaftlich weiterzuentwickeln, sondern auch insbesondere zu überlegen, welche Chancen, Risiken, Vorteile, Differenzierungsmerkmale entstehen durch Digitalisierung und durch Nachhaltigkeit, oder?
Ja, und wie vor allen Dingen verankere ich das in meinem organisatorischen, unternehmerischen Alltag?
Ja, gefällt mir sehr gut. Erinnert mich gerade auch nochmal so ein bisschen an das Gespräch mit dem Wilhelm Maus, haben wir gerade eben schon kurz drüber gesprochen, weil es eben da deutlich wird. Ich hatte ihn auch gefragt, wie macht ihr Strategie im Unternehmen? Und wenn man so zuhört, ja, dann kann man die Strategie auch noch nachhaltig und digital machen. Ja, hätte Fahrradkette, so klingt es so ein bisschen. Aber was ich so schön finde bei dem Gespräch mit dem Wilhelm Maus, man merkt wirklich, dass es nicht nice to have ist, sondern dass es denen am Ende des Tages, ja, das Unternehmen in Deutschland gerettet hat, weil sie einfach anderweitig nicht mehr mit den niedrigen Preisen der großen Konkurrenz, die ins Niedriglohn-Ausland gewandert ist, mit den Mitarbeitenden, mit den Standorten, hätten sie einfach nicht mehr mitmachen können. Und deswegen finde ich es so unfassbar wichtig, dass man sich auch mit Bezug auf die erfolgreiche Unternehmenszukunft mit diesen Fragestellungen beschäftigt und diese dann, also sowas wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit, als Chance versteht.
So wie das auch bei dir im Gespräch mit Christoph Hein der Fall war, der hatte da auch spannend berichtet, gerade die beiden Themen gemeinsam zu denken. Was hast du da mitgenommen?
Ja, auch dieses Gespräch war wirklich ein sehr sympathisches, tolles Gespräch. Also jedes Gespräch für sich selber ist absolut hörenswert. Also ich kann ja nur wirklich nochmal plädieren, sich die Gespräche auf der Zunge und auf den Ohren zu gehen zu lassen.
Eigenwerbung.
Muss auch mal ein bisschen sein. Ja, mit Christoph starteten wir mit Star Wars. Ich habe ihn gefragt, welche Figur oder welcher Star Wars Charakter verkörpert dich in der nachhaltigen und digitalen Transformation von der Deutschen Bahn? Wir haben da natürlich diese Frage beantwortet. Ich möchte hier natürlich nichts vorwegnehmen, haben aber auch Fragestellungen beleuchtet wie reisen eigentlich die Vorstände der Deutschen Bahn? Nehmen die auch die Bahn oder sind die im Auto? Auch diese Frage möchte ich nicht beantworten. Hört einfach mal selber nach. Und was mir da sehr gut gefallen hat, der Christoph, der ist wirklich ein versierter Experte, auch wenn es ums Thema geht, wie grün kann eigentlich Digitales sein, und hat da Vergleiche in Raum gestellt, wirklich die jeden und jede da draußen beschäftigen. Also da fängt schon an mit E-Mails. Wem schicke ich E-Mails? Mit welchen Anhängen? Wie groß sind die Postfächer heutzutage? Ganz kleine Beispiele, die aber sehr schön verdeutlichen, wie vielschichtig die Twin Transformation, also die nachhaltige und die digitale Transformation sind, und hat da wirklich tolle Einblicke gegeben in die Organisationsstruktur von DB Systel, wie die das Thema angehen, welche Daten für die Deutsche Bahn eine Rolle spielen in der Nachhaltigkeit. Also auch hier nochmal sehr schön diese Perspektive von einem ganz großen Unternehmen zu hören.
Stichwort grün. Spannend fand ich auch dein Gespräch mit Bioland. Also irgendwie jetzt eine Organisation, wo ich jetzt überhaupt gar nicht als allererstes an digitales denk, aber natürlich diese Nachhaltigkeitsdimension sehr stark mitschwingt. Auch ein spannendes Gespräch mit Jan Plagge. Auch da habt ihr ja viel darüber gesprochen, über dieses, was passiert so in diesem persönlichen Umfeld.
Absolut. Also schön, dass du gerade bei Grün die Überleitung findest, weil bei Bioland ist natürlich nicht nur das Logo grün. Das Logo kennen wahrscheinlich die allermeisten der Zuhörerinnen da draußen. Was da aber dahinter steckt, das erfahrt ihr in der Folge. Da möchte ich natürlich auch nicht wieder alles vorwegnehmen, aber möchte trotzdem auch Einblicke geben. Jan Plagge ist der Bioland-Präsident schon seit über 11 Jahren, macht einen herausragenden Job aus meiner Sicht, ist auf Bundesebene, auf EU-Ebene dabei, berät teilweise Bundesminister, sogar Ursula von der Leyen, selbst da ist er in der Arbeitsgruppe. Also dieser Mann, der kommt echt viel rum, der kennt sich bis ins Detail aus und hat ursprünglich mal Gartenwissenschaften studiert. Da musste ich ihn natürlich fragen, wie sein Garten zu Hause aussieht. Also auch das erfahrt ihr in dieser Folge. Und was mir sehr gut gefallen hat, er hat auch eingeordnet große politische Themen wie nachhaltig kann eigentlich Landwirtschaft sein? Stichwort Pestizide-Einsatz. Wie nachhaltig ist die Landwirtschaft heute und wie kann sie nachhaltiger werden? Aber auch so ein aktuelles so ein großes Thema wie die Bauernproteste hat er sehr schön beleuchtet aus verschiedenen Perspektiven und hier mal aufgeklärt, was steckt da dahinter. Und last but not least, wir sind ja hier im Twinsides Podcast, auch die Frage, wie Daten hier helfen können. Hat mir auch sehr gut gefallen, weil er da einfach so ein bisschen gezeigt hat, welcher Datenschatz eigentlich heutzutage schon explizit beim Thema Landwirtschaft existiert. Die Herausforderung ist nur hier, wie ganz häufig im Mittelstand, diese Daten digital und auswertbar zu machen.
Ja, genau, das sieht man auch wieder, was wir auch vorhin schon im Gespräch hatten, Stichwort Datenstrategie und diese Grundlagenarbeit. Ne? Gerade in mittelständischen Unternehmen hast du halt einfach das Problem, dass viel einfach noch analog vorliegt und die Daten gar nicht erst digitalisiert sind und damit einfach auch keinen Weg finden, eben in einer Verwertbarkeit, einer Auswertbarkeit. Und es sind natürlich Investitionskosten in der Regel immer, die jetzt, ja, wie eingangs schon gesagt, jetzt nicht immer einen direkten, unmittelbaren Gegenwert haben, sondern oder die erst dann wertvoll werden, wenn ich eben darauf aufbauen kann.
Und es lohnt sich absolut, ganz explizit auch in dem Fall Biodiversität, die Daten zu erheben, die Daten auszuwerten, weil so kann man rausfinden, wenn man diese Transparenz über die Daten hat, wo liegt das Potenzial in der Datenauswertung? Und da geht er schön im Gespräch drauf ein, wie Sie selber jetzt auch gesagt haben, Sie wollen ein eigenes Datenteam aufbauen, um diese Daten auswerten zu können. Und am Ende des Gesprächs geht es aber auch noch darum, was jeder Einzelne machen kann. Es gibt sogar eine Insektenlobby, haben die gegründet, ist auch in den Shownotes hinterlegt, wo es darum geht, was kann jeder Einzelne tun, um einfach den Insekten ein besseres Zuhause zu geben, weil die sind enorm wichtig für unsere Biodiversität, aber auch zum Thema Ernährung. Worauf man da achten kann als Unternehmen, als Privatperson. Also wirklich spannend.
Da hoffe ich, dass in seinem Garten auch das ein oder andere Insektenhotel aufgebaut ist.
Na, das hoffe ich auch. Also wenn das interessiert, unbedingt mal reinhören in die Folge mit dem Jan Blage von Bioland.
Super, den Abschluss der Folge machen wir dann mit dem Dennis Kruschka. Das finde ich super spannend. Als CIO von Edding spricht er darüber, dass Nachhaltigkeit im Unternehmenszweck verankert ist, was natürlich super spannend ist und was jetzt persönlich so im Vorfeld für mich die mit Sicherheit nicht erste Assoziation gewesen ist, als ich an Edding gedacht habe.
Ja, und das Spannende ist eben, wie man an Edding sieht, also wer die zum Beispiel auf LinkedIn mal sucht oder auch auf der Webpräsenz, Edding, wie du sagst, hätte man vielleicht am Anfang gar nicht so damit assoziiert, aber die haben sich massiv aus meiner Sicht weiterentwickelt. Das spürt man überall. Die haben auch Ansätze zum Thema Kreislaufwirtschaft. Man kann die Stifte zurückgeben, man kann die Stifte auffüllen. Es gibt Stifte aus nachhaltigem Material, da haben die sehr viel gemacht und haben einfach dann im Rahmen einer strategischen Weiterentwicklung sich dazu entschlossen, das Thema Nachhaltigkeit als Unternehmenszweck auszurufen. Sie sprechen da von einem Profit-for-Unternehmen, also sie erzeugen Profit, um nachhaltiger sein zu können. Was es damit auf sich hat, erzählt uns Dennis da im Gespräch und hat uns aber auch sehr schön mitgenommen in die Welt eines IT-Verantwortlichen von so einem großen und bekannten Unternehmen wie Edding, was ihn da umtreibt, Stichwort Shift in S4HANA von SAP, was ihn da beschäftigt hat, aber auch das Thema der Doppelspitze, also wissen wahrscheinlich die wenigsten, aber Edding hat eine CDO-Position geschaffen und die wird von einem Job-Tandem ins Leben gerufen und gelebt. Wie es ihm damit geht, beschreibt er. Aber natürlich auch, welche Rolle der Nachhaltigkeit, die ja jetzt Unternehmenszweck ist, ihn beschäftigt als IT-Verantwortlichen. Wo da die Potenziale sind, da geht er auch sehr spannend drauf ein. Also auch das eine tolle Folge, weil jeder kennt Edding. Und da einfach mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen und zu lernen, was macht eigentlich dieses Unternehmen, was treibt die um und wo liegen hier die Potenziale zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit?
Ja, ich denke, das Beispiel zeigt auch nochmal so eine Quintessenz, die ich jetzt aus den ersten Folgen mitgenommen habe. Und das ist einfach, wie viel tatsächlich draußen in den Unternehmen schon passiert. Und gleichzeitig natürlich etwas schade, dass es noch gar nicht so sichtbar ist. Und ich hoffe natürlich, dass wir mit dem Podcast und den Gesprächen da auch ein Stück weit dazu beitragen, dass diese Aktivitäten sichtbarer werden. Und das ist was, also wie gesagt, habe ich persönlich mitgenommen aus den ersten Folgen. Ich bin total begeistert und freue mich auch über diese vielen Ansätze, gerade in Richtung Kreislaufwirtschaft. Und ich glaube, da werden wir auch in den nächsten Folgen, die kommen, nochmal ein Stück weit tiefer eintauchen, auch was man da noch machen kann. Und ja, vielleicht der zweite Punkt, wo ich extrem begeistert bin, ist, wie vielseitig das doch ist. Ne? Also jede Organisation startet da, wo sie ist und versucht von dort aus, sinnvolle Lösungen zu finden, mutig zu sein, vorzugehen, neue Konzepte zu probieren, neue Produkte, neue Geschäftsmodelle zu evaluieren. Beim Philipp Paschen im Extrembeispiel sozusagen ein komplett eigenes Geschäft, unabhängig von dem eigentlichen Unternehmenskern, aber auch eben eine Weiterentwicklung von, ja, wie bei Sülzle im Thema Stahl, Mietstahl oder eben zirkulare Wasseruhren. Das waren so für mich die ja zwei wesentliche Erkenntnisse, die ich wirklich positiv aufgenommen habe. Wie schaut's da bei dir aus, Julian?
Ja, genau so. Also ich bin überwältigt über diese Best-Practice-Beispiele. Fairerweise gibt's davon schon einige, aber ich würde mir wünschen, dass es noch viel mehr in der Masse gibt. Also es ist nämlich ganz klar, also Robert und ich als unser CEO, wir waren vor 2 Wochen in Berlin beim Digital Sustainability Summit, wo wirklich verschiedene Vordenkerinnen aus der Branche oder aus verschiedenen Branchen mit Politikerinnen und Politiker gemeinsam einfach diese Schnittmengen von Digitalisierung und Nachhaltigkeit angeschaut haben. Und hier bewegt sich sehr viel, aber aus meiner Sicht werden diese großen Potenziale noch nicht genutzt. Es gibt eine sehr spannende Bitkom-Studie, die auch in den wissenschaftlichen Berichten von der Birgit Wintermann mit der Bertelsmann Stiftung zitiert wird. Die wurde jetzt dieses Jahr nochmal geupdatet, die einfach untersucht, wie viel Effekt der Digitalisierung bleibt eigentlich übrig aufs Klimaziel, wenn man mal die eigenen Emissionen für die IT-Infrastruktur mit reinrechnet. Und die kam zu dem Ergebnis, dass es insgesamt trotzdem, auch wenn man die Energieverbräuche mit einrechnet, einen sehr, sehr positiven Effekt hat. Ja, und es gibt einfach ganz viele Beispiele, wie wir in den Gesprächen gehört haben. Und ich würde mir einfach wünschen, dass es noch mehr davon gibt. Und was ich nochmal mitnehme für mich selber ist, dass dieser Wandel ganz häufig beginnt mit Einstellung, Verhalten und dann Resultaten. Aus meiner Sicht ist es jetzt sehr wichtig, dass man nicht jetzt einfach nur schnell auf irgendwelche Resultate schaut, sondern dass diese Transformation, diese Twin Transformation beginnt mit einem Einstellungswandel, dass man versteht, wofür das Ganze gut ist, dass man darauf basiert, auf dieser neuen Einstellung sein eigenes Handeln nochmal hinterfragt. Also gerade bei Adding, Einstellung der Nachhaltigkeit als Unternehmenszweck, was natürlich verschiedene Verhaltensmuster mit sich bringt, was dann im Ergebnis zu nachhaltigen Resultaten und Ergebnissen führt. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man da das Thema der Einstellung mit berücksichtigt in dieser Transformation. Und genau deswegen sind wir hier, führen diese Gespräche. Und genau den gleichen Geist soll auch die Staffel 2 weiter mit sich bringen, dass wir gemeinsam diese Einstellung schärfen können, entsprechendes Verhalten und die Ergebnisse auch viel stärker noch in die Richtung lenken können, weil es gibt viel zu gewinnen, aber auch viel zu verlieren.
Ja, ein Stichwort gewinnen, wir hatten es auch in der Einführungsfolge, ne? Da hatte ich, glaube ich, einen willkürlichen LinkedIn-Beitrag zitiert und ich glaube, das zeigen die Beispiele ja auch. Einstellung absolut essentiell, aber am Ende des Tages muss auch Geld damit verdient werden und dann zieht das Ganze. Und ich glaube, die Beispiele zeigen, insbesondere die teilweise beeindruckenden Wachstumsraten, die da in den Geschichten stecken, zeigen ja auch mit dieser Haltungsänderung kann Geld verdient werden. Und da kann in Zukunft viel Geld verdient werden. Und ich glaube, das ist am Ende des Tages natürlich auch ein entscheidender Faktor, dass Unternehmen diesen Schritt gehen und diese Potenziale finden, Wettbewerbe sichern, Arbeitsplätze sichern, Produktionsstandorte sichern und entsprechend den Fortbestand der Organisation sichern können.
Ingo, ich finde, es war ein sehr schönes Schlusswort. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für dieses spannende Gespräch, für diesen Überblick nochmal über unsere verschiedenen Gespräche. Ja, für das Klammer schließen, die Anfangsklammer, die wir ganz am Anfang unserer Staffel eröffnet haben und freue mich jetzt einfach mit dir auf viele spannende weitere Gespräche und ja, lade alle ein, auch mitzudiskutieren. Schreibt uns gerne in den Shownotes, findet ihr die Links zu unseren Profilen und folgt uns weiter. Lauscht den spannenden Speakerinnen. Es gibt viel zu erzählen und viel zu gewinnen.
Und selbstverständlich, falls ihr noch eine spannende Geschichte, ein spannendes Unternehmen, spannende Personen in eurem Umfeld haben, die einen ähnlichen Weg gehen, wo ihr mit der Meinung seid, diese Geschichte ist es wert, erzählt zu werden, dann freuen wir uns selbstverständlich auch über Empfehlungen von spannenden Gästen.
100%. Vielen Dank, Ingo. Und euch allen noch einen schönen Tag.
Danke, Julian.
Macht's gut. Ciao.